sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Also heute ist der zweite Feiertag. Und wenn man es richtig sieht, der dritte Feiertag. Und dieser letzte Weihnachtsfeiertag, der hat leicht so etwas Tristes oder wenigstens unsagbar Schläfriges an sich. Die ganze Menschheit hat sich vollgegessen wie eine Boa Constrictor und schläft, nicht? Heute Morgen eine Stille in der Welt, das ist unvorstellbar. Ja, und ich sage es was Tristes, die Geschenke, die man gekriegt hat, sind nicht mehr ganz neu. Und viele Familien, die machen am zweiten Feiertag so Verwandtenbesuche. Darüber brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist auch nicht immer ganz reines Glück, wenn Vati mit Tante Amalie so quer liegt. Aber man macht das seit 100 Jahren. Ich sagte, der zweite Feiertag hat furchtbar leicht so was Tristes, sogar in der Kirche, nicht wahr? Am Heiligabend, da platzen die Kirchen vor Menschen. Am ersten Feiertag geht's noch. Am zweiten, da sieht man schon so leere Stühle. Ich bin Ihnen geradezu dankbar, dass Sie mich von dieser Verzweiflung eines Pfarrers bei der leeren Kirche heute Morgen bewahren. Ich könnte stundenlang weitermachen. Der Baum nadelt schon bereits, nicht? Und die Väter, die sind ungeduldig. Eigentlich möchten sie ganz gern schon in ihr Büro. Sie haben sich darauf gefreut, auf die Ruhetage, aber jetzt möchten wir auch mal wieder so nicht loslegen. Meine Freunde, ich möchte uns allen wünschen, dass es bei uns nicht so ist. Ich möchte Sie bitten, sehen Sie zu, dass es bei Ihnen nicht so ist, dass dieser zweite Feiertag, dieses Ausklingen von Weihnachten, nicht dieses triste und schläfrige und langweilige hat. Wenn es so ist, da stimmt was nicht, dann stimmt was nicht. Lassen Sie mich Ihnen das sagen, dann stimmt was nicht. Die Weihnachtsgeschichte, die schließt nicht, und die Hirten waren nun sehr müde nach einer durchwachten Nacht und legten sich schleunig schlafen. Einige machten sich noch ein kleines Frühstück oder Abendessen und gingen dann auch zu Bett. Sondern die Weihnachtsgeschichte schließt so, nicht schläfrig und trist. Sie priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Die Weihnachtsgeschichte schließt mit Lobgesängen und mit Freude. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns. Das wäre doch schön, wenn wir hier eine kleine Schar in dem riesigen Essen heute Morgen das wirklich lernten. Nicht? Weihnachten nicht trist und schläfrig zu beschließen. Meine Mann schlaft doch, aber das ist ja nicht schlecht, nicht? Aber nicht trotzdem, nicht trist und schläfrig zu beschließen, sondern sie priesen und lobten Gott. Lobgesänge am Ende vom Fest. Lobgesänge am Ende vom Fest möchte ich unseren Text überschreiben. Und ich möchte, wie es hier nun seit Jahrzehnten üblich ist, dreierlei dazu sagen. Lobgesänge am Ende vom Fest. Wie ist das möglich? Gucken sich darum, gibt es doch nirgendwo. Wie ist das möglich? Das ist ein großes Wunder. Das war möglich, erstens, weil für die Hirten Weihnachten ein Anfang war ohne Ende. Für die Hirten war Weihnachten ein Anfang ohne Ende. Ich will das erklären. Sehen Sie, neulich sagt ein Junge zu mir, ist schade, dass Weihnachten so schnell vorübergeht. Und da kommt gleich hinterher wie das Alte, so drückt das aus, Alte. Und dann sagt er tröstend, gut, dass es nicht so auf einmal kommt, da kommt noch Silvester und Neujahr, da kann man sich so langsam dran gewöhnen. Da kann man sich so langsam dran gewöhnen an das Alte. Da ist der 2. Januar genau so, wie der 20. Dezember war. Wollen Sie sich mal klar machen? Für die Hirten war nach Weihnachten alles verändert. Da war es hinterher nicht, wie es vorher gewesen war. Da war die Welt für sie verändert und das Leben für sie verändert und alles. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden, hieß es da. Ich kann es einfach so ausdrücken, warum? Jetzt war der Heiland da. Sehen Sie, es war damals eine schreckliche Zeit in Israel. Und die Berichte, die wir haben, sind so, dass wir wissen, wie furchtbar drückend die römische Besatzung für Israel war. Wie der Verzweiflung war, Rechtlosigkeit, Angst. Und wo war Gott? War doch Israel, Volk Gottes. Wo war denn Gott? Da wurden Menschen erschlagen. Da gingen Menschen in die Berge und bildeten so Maki, nicht Untergrundbewegung. Die wurden, wenn sie geschnappt wurden, gekreuzt. Überall standen die Kreuze. Es war Hunger im Land und Armut. Und Gott, wo war denn Gott? Als die Hirten vor der Krippe knieten, da wussten sie, der Herr hat besucht und erlöst sein Volk. Jetzt ist Gott in diese verzweifelte und verlorene Welt hereingekommen. Doch er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott ist unter uns. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, alle Versuche, diesen Jesus zu einem von uns zu machen, führen dazu, dass das Evangelium eine wertlose Sache wird. Dann können Sie Ihre Bibeln verbrennen. Dann können Sie Ihre Bibeln verbrennen. Wenn hier ein religiöser Mensch unter uns aufgestanden ist, der ein bisschen deutlicher Erkenntnis Gottes hatte, würde ich meine Bibel verbrennen. Um was es hier geht, ist das, ich drücke es gern so aus, dass Gott die Wand zertrümmert hat, die zwischen ihm und uns war und unter uns getreten ist. Und nun ist ein Heiland in der Welt. Und wenn es in der Welt so furchtbar zugeht, wie es damals oder heute zugeht, hier ist Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Damit war die Welt verändert. Ich weiß nicht, meine Freunde, wie sich das ausgewirkt hat auf das persönliche Leben der Hirten. Das kann ich nicht beurteilen, denn Jesus war damals noch nicht erhöht und verklärt. Aber ich kann sagen, wie sich das für unser Leben auswirkt, wenn man an Weihnachten neu begriffen hat, ein Heiland ist in der Welt. Von Gott gekommen, ein Erlöser, einer, der nicht die Welt oberflächlich heilt, sondern an die tiefsten Nöte unseres Lebens kommt, an unser Angst vor Gott und an unser böses Gewissen, unser böses Herz, das immer nur hassen kann, statt zu lieben. Es ist ein Heiland in der Welt. Das kann ich sagen. Wer das begriffen hat, es ist ein Heiland in der Welt, der am Kreuz gestorben ist und den Gott nicht im Grabe lassen hat, der auferstanden ist und der sagt, ich bin bei euch alle Tage. Wer das begriffen hat, für den ist das Leben anders geworden. Wirklich anders. Lassen Sie mich einfach mal so ein bisschen schildern. Sehen Sie, das fängt morgens schon an. Ich habe gerne erzählt, dass mein alter Freund Zeller mir einmal sagte, wenn ich morgens aufwache, dann Ehe ich aufstehe, ehe ich was anderes tue, falte ich meine Hände und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich für Gott erkauft hast. Dann stehe ich von Anfang des Tages an auf dem Boden der Gnade Gottes. Ist ein Unterschied, ob ich aus dem Bett fahre, vom Wecker geweckt und fluche, es ist schon 3 Minuten zu spät, nicht wahr, was ist heute alles vor mir, oder ob ich einen Tag beginne, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich für Gott erkauft hast. Nicht wahr, morgens um 7:30 ist Essen eine schreckliche Stadt. Da kommt man mit Wagen nirgends durch, auf einmal ein Riesenbetrieb überall, nicht? Und wenn ich mal so um die Zeit, ich habe im Allgemeinen brauche ich da nie im Büro zu rennen, nicht? Mein Dienst fängt abends an, richtig. Aber wenn ich um die Zeit so in den Straßen bin und sehe so die Sekretärin und Arbeiter und Chefs da zu ihren Büros eilen, dann fällt mir auf, dass man eigentlich nur miese, pietrige Gesichter sieht. Ist das mal aufgefallen? Dass die Welt bedrückend verdrossen aussieht. Bitte sehen Sie Menschen morgens in Vorzügen, in Straßenbahnen, in Omnibussen und die Chefs in ihren Autos, nicht? Genauso verdrossene Gesichter. Ich kann das verstehen. Der Alltag ist schrecklich. Langeweile und Angst sind die beiden Dinge, die den natürlichen Menschen kaputt machen. Langeweile und Angst. Und nun stelle ich mir vor, dass so ein Junge, der Weihnachten erlebt hat, Gott hat einen Heiland gegeben, der heute unter uns ist. Und der geht durch diese miese, biedrige Gesellschaft durch und sein Herz singt, dass ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, der man ihn ehret, mir, dem Sünder, zugehört. Dass durch die ganze miese, biedrige, verdrossene Gesellschaft einer geht und sagt, er hat das Große losgezogen, bin Kind Gottes geworden. Die Welt sieht anders aus, wenn ich begriffen habe, was an Weihnachten geschehen ist. Oh, und wir haben alle den Tag über mancherlei schwierige Aufgaben. Zu den schwierigsten gehört ja wahrscheinlich, mit schwierigen Leuten umzugehen. Das geht ja schon ein wenig postet, wenn ich eine Briefmarke kaufen will und der Beamte da drin in schlechter Laune ist. Was will ich machen, nicht? Und so. Wir haben den ganzen Tag mit schwierigen Leuten zu tun. Wir dürfen überzeugt sein, dass wir die Schwierigsten selber sind. Nicht? Seien Sie überzeugt. Die Schwierigsten sind wir immer selber. Aber wir haben mit schwierigen Leuten zu tun. Und das kann einem die beste Laune trüben. Und dann wissen, seit Jesus gekommen ist, ist alles verändert. Er starb auch für diesen schwierigen Chef oder für diesen schwierigen Angestellten. Und Jesus hat ihn geliebt und darum darf ich ihn auch lieben. Und wenn ich lange mit ihm zu tun habe, darf ich für ihn beten. Verändert, verstehen Sie? Verändert das Zusammenleben des Menschen vollständig. Und wenn der Tag rum ist, dann sind wir eigentlich nie glücklich. Ich habe noch keinen Tag hinter mich gebracht, an dem ich nicht in irgendeiner Weise vor Gott schuldig geworden bin. Bitte denken Sie am Schluss des Tages darüber nach. Nehmen Sie nicht die Schuld, die große und kleine Schuld, unsere Lieblosigkeit, unsere Sünde, unsere Unreinigkeit, unsere Gottlosigkeit. Nehmen Sie das nicht Tag für Tag weiter mit in Ihr Leben. Dann im Geist unter Jesu Kreuz gehen dürfen. Herr, ich lege dir alle erkannte und unerkannte Sünde hin. Du weißt, was ich falsch gemacht habe, Herr. Deck es mit deinem Blut zu. Wasche mich mit deinem Blut. Dazu ist Jesus gestorben. Zur Vergebung der Sünden. Das ist das Größte. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich meinen Tag damit beschließe, dass ich die Vergebung der Sünden im Glauben annehme, oder ob mein Leben langsam verschüttet wird unter der Last großer und kleiner unvergebener Schuld. Vielleicht sind Menschen hier, in deren Leben großer Jammer kommt. Wir sind ja augenblicklich Leute, die bloß kleine Kummer haben, nicht? kleine Ärger, es ist merkwürdig, nicht? Ein Schuhband reißt oder ein Braten brennt an. Viel größer sind die Ärger unserer Zeit ja eigentlich merkwürdigerweise gar nicht, nicht wahr? Post funktioniert nicht richtig oder so irgendwas. Aber es kann sein, dass Gott ihrem Leben einen großen Jammer gibt. Wo sie sagen, vor dem versagt alles bisschen fröhliche Christentum. Die Griechen nannten es die Moira, das unentrinnbare Schicksal, das ein Mensch erdrücken kann. Der Ödipus, der mit ausgestochenen Augen auf Kolonna sitzt und verzweifelt vor dem schrecklichen Schicksal, dem man nicht ausweichen konnte. Meine Freunde, auch das hat sich alles verändert, seitdem Jesus gekommen ist. Ich darf noch mal sagen, wie mein Vater wegstarb von einer Schar von 8 unversorgten Kindern. Ein Vater, wie es nur wenige gab. Und damit unser Leben einstürzte, wir aus dem Hause mussten. Und ich kann es gar nicht schildern, wie unser Leben damals einfach einstürzte. Und meine Mutter in dem Augenblick, als der Sarg hinausgetragen wurde, sagte, Kinder, wenn kein Heiland wäre, dann müssten wir weinen, dass die Stadt erfüllt würde mit unserem Geheul. Aber wir haben ein Heiland. Aber wir haben ein Heiland. Und dadurch fuhr es uns. Damit ist die Situation verändert. Die Welt zerbricht daran, an den schrecklichen Schicksalen, und wir fühlen, wie wieder furchtbare Dinge auf uns zukommen. Es ist anders, wenn man den gefunden hat, den Gott dort in die Krippe gegeben hat. Aber meine Freunde, und dann sterben wir ja auch einmal. Und wissen Sie, alles Gerede und alle Ideologien zerbrechen ja einfach vor der Tatsache, dass Sie und ich einmal sterben werden, nicht? Und es kann mir eine Stunde lang sagen, damit ist alles Aussage. Ich weiß, du es gewiss. Es ist sogar das Sterben verändert, seitdem Jesus gekommen ist. Es gibt einen wundervollen Weihnachtsvers, der von der Ewigkeit spricht. Jesu Christ, dein reines Licht, leuchte unseren Schritten, bis mein sterblich Auge bricht und ich ausgelitten und in ewiger Weihnachtswonne schauen darf der Sonnensonne mit verklärtem Gesicht. Jesu Christ, dein reines Licht. Da sehen Sie, die Hirten priesen und lobten Gott, weil Weihnachten nicht zu Ende ging, sondern weil Weihnachten ein Anfang war, der kein Ende nahm, bis in die Ewigkeit hinein. Und ich bitte Sie, lassen Sie das Ende des Fests für Sie nicht trist sein, sondern ruhen Sie nicht, bis Sie diesen Heiland erkannten, gefunden, geglaubt haben. Dann ist Weihnachten für Sie nicht eine zu Ende gehende Angelegenheit, sondern ein Anfang, der das ganze Leben neu macht und ganz verändert. Es ist ein Unterschied, ob man mit oder ohne Jesus lebt, glauben Sie mir das. Wo man den Heiland gefunden hat, den Sohn Gottes, da sind die Lobgesänge am Ausgang des Festes, und wer ihn schon lang kannte, auch für den sind erst recht die Lobgesänge am Ende des Festes da, denn er ist neu froh geworden, dass Gott seinen Sohn zum Heiland der Welt gegeben hat. So, und ein zweites. Lobgesänge am Ende des Festes. Die Hirten haben sie gesungen, weil für sie Weihnachten ein Anfang ohne Ende war. Und das zweite, was ich Ihnen zeigen möchte, ist dies. Die Hirten sangen ihre Lobgesänge unbekümmert, ob andere mitmachten. Die Hirten sangen ihre Lobgesänge unbekümmert, ob andere mitmachten. Es steht hier vorher, die Hirten breiteten das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Sie hätten so gern gehabt, dass viele Leute in diesem Kinde ihren Erlöser und Heiland erkennen. Hätten sie gern gehabt. Und da haben sie in Jerusalem, in Bethlehem eine tolle Aufregung gemacht. Sie breiteten das Wort aus. Sie haben die Leute auf der Straße angehalten. Das war ziemlich taktlos wahrscheinlich. Nee? Sie haben nicht gewusst von einer subtilen Religiosität. Sie haben die Leute angeeignet, Menschen müssen da hingehen. Gott ist gekommen. Da gibt es Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott und Ewig. Sie müssen hingehen. Müssen Sie hingehen. Aber wir hören nichts, dass das eine große Wirkung gehabt hätte. Die Leute verwunderten sich. Der Rede, die die Hirten gesagt hatten, das ist schon mal schön. Ein griechischer Philosoph hat gesagt, dass das Staunen der Anfang alles Denkens sei, dass man sich verwundern kann. Aber wenn nichts weiterkommt, dann hat es ja auch nicht viel Sinn, nicht? Und so blieb alles. So blieben die Hirten am Ende allein. Pastoren mit leeren Kirchen waren sie gewissermaßen. Und da höre ich nicht, dass sie bedrückt nach Hause schlichen und gesagt haben, Mensch, die Leute gehen nicht mit. Vielleicht ist das Ganze doch ein falscher Tipp so. Sondern sie priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Sie sangen ihre Lobgesänge am Ende des Festes. Wenn die Leute mitmachen, fein. Wenn sie nicht mitmachen, dann sollen sie es bleiben lassen. Wir können die Welt nicht in den Himmel tragen, aber wir wollen den Heiland loben, der sich entäußert hat seiner göttlichen Herrlichkeit und Sklavengewand anzog und sie erniedrigte bis zum Tode am Kreuz und den Gott erweckt hat. Macht die Welt in ihrer Selbstgerechtigkeit, in ihrer Feierlichkeit, in ihrer irdischen Gesinntheit, mag sie es lassen. Wir wollen die Lobgesänge singen, unbekümmert darum, was andere tun. Meine Freunde, ich möchte auch gerne, dass ich ganz Essen dazu brächte, sich an Herrn Jesus zu freuen. Wie lange? Über 40 Jahre habe ich mich bemüht und wie wenige sind, die mir dazu kriegt, dass sie mitsingen vor Freude über alles, was sie gehört und gesehen haben. Ne? Dann möchte ich solo diese Lobgesänge singen, dass er mich errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt das Reich seines lieben Sohnes. Die Hirten kümmern sich nicht drum, schließlich, ob die Menge mitmacht oder nicht. Da fällt mir mein junger Freund Adler ein, er ist gefallen. Ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, aber erlauben Sie noch mal erzähle. Ein junger Leiter aus dem Weigelhaus, der im Kriege eingezogen wird und in eine norddeutsche Stadt kommt und als das erste Mal Freiheit in die Kirche geht, klatrige Angelegenheit, da saß ein Roman, da saß noch jemand. Und dann ist ein Lied angesteckt, der Organist braust gewaltig und dann singt der junge Mann, weil er den Herrn Jesus kennt, in großer Freude schallend mit. Und da kommt nach dem Gottesdienst der Pfarrer und sagt, sagen Sie mal, Sie wollten wohl stören hier, ja? Sie haben da so laut gesungen, sind wir hier gar nicht gewöhnt. Nee, sagt der junge Mann, ich wollte nicht stören, ich meine, man müsste das hören, wo Jesus einkehrt. Ich werde Sie Ihre Einheiten melden, sagt der Pfarrer, so was gibt's. Mein Freund Schumbo, ich pflege zu sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt, nicht? Der junge Mann geht bedrückt nach Hause, er erzählte mir das, da sage ich, da bist du doch nachher nicht mehr hingegangen. Wie, sagt er, natürlich bin ich hingegangen, jeden Sonntag, den ich frei hatte. Und hab schallend gesungen. Und was meinen Sie, Kirche wurde immer voller. Die Leute kamen, alle wollten mich singen hören. Und da habe ich gedacht, so ähnlich haben sie Hirten gemacht. Sie priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Ihr Herz war voll Wein gesagt worden. Sie haben es geglaubt, erkannt, dass es Wahrheit ist. Und nun sangen sie unbekümmert. Es gab auch da Theologen und miesepetrige Leute in Jerusalem, denen das gar nicht recht war. Und die nachher furchtbares Palaver gemacht haben, dass sowas in Jerusalem geschah, nicht und umgegend. Warum ist das so, dass die wirklichen Jesusjünger das Lob ihres Heilandes singen und sagen, ob die Welt mitmacht oder nicht? Und warum möchten sie so gern, dass viele mitsingen? Ich muss es eben erklären. Sehen Sie, das Evangelium von dem Mensch gewordenen Gott ist nicht ein religiöses Dogma, sondern das ist die Botschaft, wie ich errettet werden kann. Menschen, die Jesus gefunden haben, wissen, dass wer nicht in der Versöhnung Jesu steht, unter Gottes Zorn steht. Ob er es merkt oder nicht, unter Gottes schrecklichem Zorn. Und wenn ich glaube an den, der meine Schuld weggetragen habe und ihm gehöre, dann stehe ich nicht mehr unter Gottes Zorn, sondern unter Gnade. Und darum möchte ich die Menschen wegrufen, ihr steht in einer ungeheuren Gefahr unter Gottes Zorn. Kommt ins Reich der Gnade. Hören Sie es nicht, dann will ich laut singen, dass er mich errettet hat. Ich sage es nochmal so, von der Obrigkeit der Finsternis versetzt das Reich seines lieben Sohnes. Jesus Jünger wissen, dass der natürliche Mensch, wenn man noch so edle Anschauungen haben, auf dem Weg in die Hölle ist, weil sich Gott niemand aufzwingen und weil er einen Frieden mit Gott nicht will, darf er in Ewigkeit darauf verzichten, das ist die Hölle. Und weil dann Jesus Jünger weiß, dass der natürliche Mensch am Weg in die Hölle ist und dass Jesus die Errettung von der Hölle ist, darum kann er nicht schweigen. Und wenn die Welt nicht hören will, dann wird er ihn ganz laut loben, dass Gott ihn erwählt hat vor Grundlegung der Welt und errettet. Diese ganze Sache ist so, darf ich mal sagen, so vital, so lebendig, weil es sich ja gar nicht hier um Religiosität und Dogmen und ein bisschen Feierlichkeit und Weihrauch und Glockenläute und sowas geht, sondern um ewigen Tod und ewige Errettung. Das haben die Hirten begriffen. Sie priesen und lobten Gott. Wir, die unter Gottes Zorn waren auf dem Weg in die Hölle, wir sind einfach durch den Glauben an diesen Sohn Gottes zu Kindern Gottes geworden. Wieso und warum, das kann ich Ihnen jetzt nicht lange ausführen. Glauben Sie mir es einfach und nehmen Sie mir es an. Man erfährt es zuerst und dann versteht man es. Oh, ich sehe im Geist diese Hirten vor mir, wie sie im Morgengrauen zurückgehen. Sie haben Bethlehem alarmiert, aber sind allein geblieben. Und nun sehe ich im Geist so manchen meiner jungen Freunde vor mir, geht auf die Universität, zum Soldaten oder wo er ist, im Ausland. Und Jesus hat sein Herz gefangen genommen. Und ist oft ein einsamer Mann. Ein einsamer Mann. Die Welt um ihn her, derer sagt, warum er fröhlich geworden ist und Frieden hat, kapiert es nicht und will es nicht haben. Wundervoll zu denken, wie diese einsamen Leute durch die Nacht der Welt ziehen und ihre Lobgesänge singen. Diese Lobgesänge am Ende des Festes, meine Freunde, die kommen aus großen Tiefen. Als ich diese Hirten sah, die so allein da im Morgengrauen zurückgehen zu ihren Herden und so einsam singen, und da würde ja meist von Bethlehem zuckt vielleicht die Achseln und sagt, gut, dass sie gehen, das sind ja Störenfriede.
Können die nicht normal bürgerlich ihren Weg gehen? Was muss das hier für eine Aufregung gemacht werden?
Als ich sie so einsam dahin ziehen sah, fiel mir ein Vers aus einem Weihnachtslied Luthers ein. Der ist so, das möchte ich allen einsamen Lobsängern jetzt sagen. Zuletzt müsst ihr doch haben Recht. Ihr seid nun worden Gottes Geschlecht. Eine witzige Minorität, die fröhlich lobt und gewiss weiß, das ist der richtige Weg. Oh, der Herr schenke euch solch eine Erkenntnis Jesu Christi, meine Freunde. Lassen Sie mich noch ein Letztes sagen. Lobgesänge am Ende des Festes. Für die Hirten war Weihnachten Anfang ohne Ende. Die Hirten sangen ihre Lobgesänge unbekümmert, ob die Welt mitspielt oder nicht. Und das Dritte, was ich bei diesen Lobgesängen sagen möchte, ist dies. Diese Hirten konnten sich also freuen. Haben Sie mal begriffen, dass es eine ganz große Kunst ist, sich freuen können? Kinder können sich freuen, nicht? Kleine Kinder können sich freuen. Das ist wunderschön. Aber wenn sie mal 18 sind, dann hört es auf. Und wenn sie so alt sind wie wir, dann ist es aus. Ich kann mir ein Bein ausreißen für diese Jungs, nicht? Sagen Sie, Bein, was sollen wir damit? Wissen Sie, der Mensch kann sich nicht freuen. Das ist etwas Eigentümliches. Und oh, da wird deutlich, glaube ich, dass wir gefallene Menschen sind. Dass der Sündenfall da war. Also Gott ist die Quelle des Lebens. Und von Natur sind wir weit weg. Und da kann man sich nicht mehr freuen. Jesus hat immer gesagt, so er nicht wert wie die Kinder. Vielleicht hat das gemeint. Und hier sind die Hirten geworden wie Kinder. Nicht wie Kinder, dass sie nicht ABC wussten oder so irgendwas versteht, sondern dass sie wieder freuen konnten. Wirklich freuen können. Da könnte ich nun stundenlang erzählen, nicht, wie man sich quälen kann, Menschen eine Freude zu machen. Es wird nichts. Es wird nichts. Für mich manchmal in den Jahren meines Amtes bedrückend gewesen. Man Menschen Freude machen wollte und es ging so daneben. Wenn sie gut erzogen waren, mimten sie wenigstens Freude. Aber es war nichts, man spürt es. Aber die meisten sind gar nicht gut erzogen und zeigen es ganz deutlich, nicht freuen können. Wir können es alle nicht. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott. Verstehen Sie, da wird schon deutlich, wie der Besuch bei Jesus, bei dem Kind der Krippe, eine Heilung vollbracht hat. Eine Veränderung des ganzen Wesens. Menschen, die Jesus als ihren Erlöser gefunden haben, und erst recht, wenn sie sein Kreuz begriffen haben, und sein Blut, und seine Auferstehung, und seinen Geist haben, können sich freuen, über Kleines und erst recht über die großen geistlichen Gaben Gottes. Lesen Sie mal die Briefe des Paulus, wie dieser Mann mit seinem grauenvoll schweren Lebensweg einfach, wie das immer durchbricht. Freut euch im Herrn alle Wege. Oh, ihr Nieselbriems, freut euch im Herrn alle Wege. Wie er der Gemeinde deutlich macht, das gehört dazu, nicht? Und wenn Sie mal die Offenbarung lesen, und da werden uns die vollendeten Heiligen geschildert, da sind Lobgesänge und Lobgeschrei. Wo ein Menschenkind Gottes geworden ist, da bricht die Freude ein, darum im Himmel Freude und in der Hölle seufzen. Ich könnte mir denken, dass in der Hölle eine riesige Vergnügungsbank ist und trotzdem nur Wein und Zähne knirschen. Und dass im Himmel, wie mal einer sagte, motzlangweilig ist und Freude in Fülle. Verstehen Sie? Zurechtgebrachte Leute können freuen. Ich will schließen mit einer kleinen Geschichte, die ich neulich in einem Luxemburger Blatt las, das mir immer zugeschickt wird. Da war in einem Schloss, in so Schlössern werden ja immer alle möglichen Altertümer verwahrt, nicht alte Rüstungen, was weiß ich. Da war eine alte Harfe und die ging aber nicht mehr. Das kriegte sie keiner richtig in Gang. Man konnte machen, was man wollte. Es gab einfach ein Gewimmer, wenn man auf ihr spielte. Und dann kommt mal ein alter, erzählt die Sage von diesem Schloss, ein alter Mann mit einem langen Bart, so ein richtiger Weihnachtsmann, kommt da und klopft an und bettelt eigentlich in Unterkunft. Und dann nimmt man ihn auf und man merkt, dass er ein geschickter Mann ist und da und dort zugreift und schließlich fragt man ihn, ob er die Harfe nicht in Ordnung bringen könne. Ja, sicher kann er das. Und er bringt sie mit ein paar Griffen in Ordnung. Und dann klingt sie wundervoll. Dann fragen sie, wie konntest du das machen? Da sagt er, wie sollte ich es nicht können? Vor 50 Jahren habe ich die Harfe gebaut. Und da stand in diesem Luxemburger Blatt dran, so ist es mit Jesus, dem Sohn Gottes. Durch ihn hat Gott den Menschen geschaffen und die ganze Welt. Und ist die Harfe zerstört durch den Sündenfall und wir können uns nicht mehr freuen und sie gibt keinen reinen Klang. Und da kommt der Sohn Gottes. Und wo er ins Leben kommt, da bringt er es in Ordnung. Wie sollte er es eher nicht können, der die Harfe geschaffen hat? Und jetzt wäre es schön, wenn wir auch so einen Klang geben, wie diese Hirten, die eine schöne Harfe wurden. Sie priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Wie denn zu ihnen gesagt war. Aber nur müssen wir beten. Herr, unser Heiland, gib, dass für uns auch Weihnachten ein Anfang ohne Ende wird. Nimm unser armseliges Leben in deine Gewalt. Und mach du etwas aus unserem Denken, unserem Wollen, unserem Gefühl, unserem Gewissen. Amen.